Ja, dann nach diesem kleinen Vorspann über schon den zweiten Ausflug in diesem Semester, den Sie machen können zu potenziellen interessierten Arbeitgebern. Jetzt wieder zur Vorlesung. Wir sind im Kapitel 5. Das geht also jetzt so langsam ans Ende dessen, was man an Hintergrundmaterial, insbesondere aus der Psychologie, uns dort anschauen. Gibt es dann später aber schon auch noch bei der Motivation zum Beispiel. Es geht also um Theorien und Untersuchungen zum multimedialen Lernen. Also wie weit ist denn Multimedia tatsächlich lernförderlich? Wovon man sich ja sehr viel verspricht. Und de facto ist es dann so, dass das eine oder andere in der Realität komplizierter ist zumindest. Also Multimedia an sich nicht direkt ein Vorteil ist, sondern sehr abhängig davon, in welcher Form man es durchführt. Was wir gemacht haben zuletzt ist, wir haben uns diese Cognitive Theory of Multimedia Learning angeschaut von Richard Mayer. Hier stehen auch die Referenzen nochmal. Und ich möchte es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil das ja doch ziemlich viele Details waren, die ein bisschen unübersichtlich vielleicht auch sind. Das besteht eigentlich aus zwei großen Bestandteilen. Das eine ist ein theoretisches Modell, eine Vorstellung davon, wie Multimedia-Lernen funktioniert. Das taucht heute auch noch ein paar Mal auf. Das sind diese zwei parallelen Ströme, die sozusagen anfangen von so einem sensorischen System in unser Kurzzeitgedächtnis, dann ins Arbeitsgedächtnis und letztlich integriert dann ins Langzeitgedächtnis fließen. Man geht also aus von dieser Dual-Coding-Assumption dabei, dass also Bilder und Töne separat verarbeitet werden. Und das ganz Wesentliche an diesem Modell ist, dass man sagt, es findet der Hauptprozess sozusagen, diese Dinge zu integrieren, unter Mitwirkung des Arbeitsgedächtnisses statt. Und das Arbeitsgedächtnis, von dem wissen wir ganz genau, danke, wissen wir ganz genau, dass es begrenzt ist. Deswegen ist da eine ganz starke Betonung auf diesen Kapazitätsbegrenzungen. Worüber man sich streiten kann, aber das schauen wir uns dann nachher gleich nochmal an. Es kommt im zweiten Teil dann außer diesem ja zunächst mal bloß postulierten Modell, kommen verschiedene Designprinzipien zum Tragen, die da vorgestellt sind, und von denen wird jeweils mit empirischen Untersuchungen gezeigt, erstens, dass sie generell gültig sind und zweitens wird eine Erklärung auch auf dem Hintergrund dieses abstrakten Modells sozusagen gegeben. Und da gibt es eine Reihe von Prinzipien. Ich habe die wichtigsten in der letzten Vorlesung aufgeführt und habe jetzt auch noch ein bisschen abrundendes Material dazu dabei, also ein paar kommen noch dazu. Das erste ist das Multimedia-Prinzip. Das bedeutet ganz grob, dass Sie mit Multikodalität, das heißt, indem Sie nicht nur Texte verwenden, sondern auch Bilder, oder nicht nur Bilder, sondern auch Texte, dass Sie Wissenskonstruktionsprozesse unterstützen können. Das ist grundsätzlich die Kombination von Bildern und Text dem Lernen förderlich ist. Da gibt es aber verschiedene Formen, wie Bilder und Texte kombiniert werden können. Insbesondere geht es um die Frage, wie die räumlich und zeitlich zueinander angeordnet sind. Und das ist das nächste, dieses Contiguity Principle, das es für den Raum und für die Zeit gibt. Das heißt, der Effekt fürs Verbessern des Lernens tritt vor allem auf, wenn diese, oder tritt besser auf, stark auf, wenn diese integrierten Bestandteile auch wirklich räumlich und zeitlich integriert sind. Das heißt, wenn der Text zum Bild nahe am Bild ist und zeitlich eben auch zusammen mit dem Bild idealerweise oder in sehr kurzem zeitlichen Abstand erscheint. Dann gibt es ein Modalitätsprinzip. Das spricht von unseren Sinneskanälen, und da ist es grundsätzlich, dass wir die parallele Nutzung des Gehörs, des Gehörsinns, einen Vorteil ausmachen kann. Insbesondere ein ganz wichtiger Spezialfall ist, dass man solche Erklärungen vorliest oder als einen Sprecher sprechen lässt, statt die einfach nur geschrieben als Text zu präsentieren. Das, was man so sieht, sind so ein bisschen einerseits die Prinzipien, die man schon fast gedacht hat, dass die natürlich vorteilhaft sind, Multimedia-Prinzip, Modality-Prinzip, aber mit dem Contiguity-Prinzip gibt es schon so eine gewisse Einschränkung, dass man sagt, nur dann, wenn man es richtig macht, ist der Effekt stark. Die letzten beiden Prinzipien, die sind insofern interessanter, als sie wirklich Einschränkungen geben und sagen, in bestimmten Fällen kann man sogar Schaden anrichten mit Multimedia. Das Kohärenzprinzip redet von Information, die nichts mit dem eigentlichen Lerninhalt zu tun hat, also irgendwie ein nettes Bildchen, das das Ganze illustriert, oder Hintergrundmusik, die für Entspannung sorgen soll zum Beispiel. Von dem kann man zeigen, dass das Lernen den Lerneffekt beeinträchtigt. In dem Sinn vermutlich, dass eben Ressourcen aus diesem knappen Vorrat an Ressourcen in unserem Arbeitsgedächtnis, Working Memory, rausgenommen werden und wir deswegen die wichtigen Informationen nicht perfekt verarbeiten können. Und das letzte Prinzip, das wir uns angeschaut haben, das Redundanzprinzip, ist ähnlich, aber insofern anders, als es damit sich befasst, dass die gleiche Information in zwei verschiedenen Codierungen da ist. Also zum Beispiel ein Text als Text präsentiert wird und zusätzlich noch gesprochen wird oder ein Bild als Bild da ist und zusätzlich erklärt wird. Solche Dinge ist sozusagen redundante Übertragung von Informationen, von der wir auch zeigen können, dass das, steht jetzt auf der Folie nicht mehr drauf, also ist, glaube ich, irgendwie runtergerutscht, das kann das Lernen auch beschädigen, sozusagen, wenn man redundant sagt. Ja. Wer widerspricht sich?
Das Modality-Prinzip und das Redundancy-Prinzip. Weil das Modality-Prinzip hat, also dass man verschiedene Medien benutzen kann, also zum Beispiel was Schriftliches und was Geschriebenes, und das Redundancy-Prinzip würde uns anwenden.
Ja, das ist genau die Frage, wenn Sie zwei verschiedene Dinge haben. Also wenn Sie ein Bild haben und eine andere Information sozusagen zusätzlich, dann haben Sie den Effekt, dass die beiden Kanäle sozusagen sinnvoll beschäftigt sind. Wenn Sie aber als Bild sozusagen den Text bloß haben, der dann auch noch vorgelesen wird, das heißt, in beiden Kanälen die gleiche Information übertragen wird und dann noch Ressourcen verwendet werden, um die aufeinander abzugleichen, dann richten Sie einen Schaden an. Also das ganz klassische Beispiel ist, Sie haben Bilder, Text und die Sprachspur, auf der Text vorgelesen wird. Da ist Bild mit der vorgelesenen Sprachspur sozusagen die nach dieser Theorie eindeutig zu bevorzugende Kombination. Wenn es schon gar nicht anders geht, und dann können Sie das Bild und den Text haben und die Sprachspur weglassen, dann haben Sie sozusagen nach diesem Multimedia-Prinzip da oben immer noch einen positiven Effekt. Was Sie aber auf keinen Fall machen dürfen, ist alle drei. Bild, Text und die Sprachspur. Weil dann haben Sie nach dem Redundanzprinzip, beschäftigen Sie Ressourcen des Lerners, damit diese zwei identischen Codierungen der gleichen Information aufeinander abzugleichen. Auch wenn die oder gerade wenn die auf verschiedenen Kanälen sind, ist das eben stressig.
Kann man spezifizieren, dass man darf nicht mehr als zwei
oder zwei? Ja, es ist ja spezifiziert. Sie sollen die gleiche Information nicht in zwei verschiedenen Codierungen haben. Also wenn Sie es in drei verschiedenen Codierungen haben, ist es natürlich noch schlimmer, das ist schon klar.
Aber Bild und Audio gleichzeitig ist okay.
Bild und Audio gleichzeitig ist okay. Das ist das, was das Modality Principle in der Praxis eigentlich bedeutet. Ja.
Mhm. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass das Modality-Prinzip jetzt nicht die exakt gleiche Information sein muss.
Nee, ganz und gar nicht. Modality Principle funktioniert nur, eigentlich könnte man sozusagen, wenn man das Redundancy Principle sozusagen anwenden will darauf, müsste man hier eigentlich schreiben, Multimodal Messages nur für verschiedene Informationen sozusagen, ja? Für verschiedene Informationsgehalte. Die helfen beim Lernen. Wenn der Spezialfall, dass hier der gleiche Informationsgehalt über zwei Modalitäten übermittelt wird, da schlägt eben das Redundanzprinzip zu und sagt, das ist negativ. Ja, fragen Sie ruhig, das ist sehr hilfreich. Ich habe jetzt noch zwei Sachen, die aus diesem so ein bisschen aus dem Umfeld von den Meyer-Theorien kommen, die aber auch von anderen Autoren beschrieben werden, und man muss da immer ein bisschen aufpassen, diese Schule von dem Herrn Meyer, die ist offensichtlich ziemlich groß, also da gibt es ganze, auch über die Welt verteilt, eine ganze Gefolgschaft von dem, aber das sind hier zum Teil doch andere Autoren, die davon unabhängig sind. Eine Sache, die wir nämlich noch nicht hatten, waren Animationen. Wir hatten jetzt ganz klassisch Text, Bilder und Ton, also Sprache, ein bisschen auch was über Musik, die eher als störend empfunden wurde. Animation ist ja nun ein bisschen was anderes. Da geht es darum, dass wir Bilder hintereinander schalten, in denen irgendwelche Objekte vorkommen, sodass man einen logischen Zusammenhang zwischen den Bildern herstellen kann. Im Idealfall wirklich einen Bewegungs- oder in einem Extrem einen wirklichen Bewegungseindruck. Oder auch einfach, man klar sieht, in dem nächsten Bild hat sich das Objekt zum Beispiel dorthin bewegt, ist größer geworden, hat sich gedreht, was auch immer. Das sind also Definitionen. Die erste ist also eine ganz technische Definition, wo man wirklich sieht, was eine Animation ist, so ungefähr, wie ich es gerade beschrieben habe. Die zweite, da geht es schon ein bisschen in die Zielrichtung, nämlich man will sozusagen dafür sorgen mit dieser Animation, dass ein angemessenes mentales Modell beim Lerner entsteht. Das heißt, dass der Lerner eine Vorstellung davon kriegt, wie sich die Dinge zueinander verhalten, wie sich die auch dynamisch verhalten. Das Ganze ist natürlich vor allem sinnvoll, wenn man es mit Interaktion kombiniert. Also man kann sich natürlich Animationen vorstellen, die einfach so ablaufen, also ein kleiner Filmclip oder einfach bloß eine Sequenz, die irgendwie ein paar Sekunden oder so läuft oder vielleicht auch länger, ohne Interaktion. Das ist eine Illustration, die natürlich schon gewisse Hilfestellung hat, aber eben den Benutzer auch ziemlich außen vor lässt. Der kann nicht interagieren. Andere Möglichkeit ist, der Benutzer interagiert wirklich damit. Und Interaktion, das haben wir, glaube ich, auch schon an anderen Stellen gehabt, gibt es ja auch in ganz verschiedenen Graden. Das Einfachste, was man fast immer hat, was man bei vielen Interaktionen gar nicht richtig Animationen gar nicht richtig vermeiden kann, ist, dass es so wie beim Videorekorder geht. Das heißt, ich kann das stoppen, starten, ich kann es nochmal spielen, kann es vielleicht schneller abspielen, kann es vielleicht rückwärts abspielen, solche Dinge. Radikaler ist, und da komme ich in die Gegend von Simulationen schon fast, dass ich die Objekte wirklich manipulieren kann, zum Beispiel ein Objekt irgendwo anders hinbewegen oder irgendwie irgendein Bedienelement, was weiß ich, da ist ein Bolzen, der mit einer Feder gespannt wird, da kann ich den Winkel, in dem der angeordnet ist oder wie stark er gespannt wird, kann ich einstellen und verschiedene Effekte beobachten. Also man sieht schon, dass Animation, wenn man genauer drauf schaut, eigentlich sehr schnell zerfasert in ganz viele Varianten, die es davon gibt. Und das ist generell so ein bisschen das Problem, natürlich auch bei diesen empirischen Untersuchungen, dass das in voller Breite alles zu untersuchen tatsächlich sehr aufwendig ist und noch nicht passiert ist. Hier sind ein paar Elemente zusammengestellt, die man in der Literatur so findet und die auch nochmal zeigen, dass es zumindest nicht ganz trivial ist, dass so eine Animation automatisch besseres Lernen bewirkt. Also von 89 weiß man, dass einfach so eine Animation für in dem Fall die Newtonsche Bewegungsgesetze bei Grundschulkindern nicht automatisch zu einem besseren Lerneffekt geführt hat. Wahrscheinlich zur Enttäuschung der Autoren, aber es ist auch ein interessantes Ergebnis. Das heißt, zunächst mal bedeutet Animation nicht unbedingt einen Vorteil, weil es zunächst mal ja auch eine gewisse, vermutlich eine mögliche Erklärung ist, eine gewisse kognitive Last allein für das Verstehen der Animation und das Bedienen der Animation verbraucht wird und mit einfachen Mitteln, zum Beispiel Phasenbildern, die hintereinander ausführlich erklärt werden, insgesamt sozusagen stressfreieres und mindestens genauso effektives Lernen möglich ist. Interessant ist, was in dem Papier von 99 beschrieben wird. Die beschreiben schon Vorteile von der Animation und zwar zeigen die aber, dass diese Vorteile gar nicht mit der Animation selber zusammenhängen, sondern mit dieser Eigenschaft dieser speziellen Lernmaterialien, dass der Lernende Vorhersagen machen muss über das, was passiert. Das heißt, er ist quasi wie in einer Simulation, ist eine Situation. Und das heißt jetzt, wo er irgendwas bedienen kann, was auslösen kann. Und es ist jetzt diese Frage, was kommt denn raus? Na, kennt man ja beim Fernsehen, bei irgendwelchen so Wissenschaftsunterhaltungsspielen, dass da ein Experiment vorgeführt wird und irgendwelche Teilnehmer, die an diesem Quiz, die müssen raten, was jetzt denn eigentlich passiert. Das ist ein Verfahren, mit dem man die Lernenden natürlich aktiv einbezieht und damit die Konstruktion von Wissen sehr gut befördern kann. Also in dem Sinn ist Animation möglicherweise sinnvoll, behaupten die, und kann das Lernen gut fördern. Allerdings kann ich das natürlich auch ohne die Animation zum gewissen Grad machen. Also es ist eigentlich unabhängig davon. Diese Arbeit von 2002 geht auch ungefähr in diese Richtung. Die sagt, dass wenn wir Animationen dann vergleichen mit Phasenbildern, die mit Text gut beschriftet sind, dass letztlich der gleiche Lerneffekt sozusagen ist. Also die Animationen bringen keinen wirklichen Vorteil über diese Folge von Standbildern. Und auch in dem Fall sind solche Vorhersagefragen gestellt worden und es gibt auch eine Testbedingung ohne diese Vorhersagefragen und die Vorhersagefragen machen den entscheidenden Unterschied aus, um die Performance zu verbessern. Das ist eine interessante Situation, dass also Animationen in dem Sinn, wie wir sie so kennen von Flash oder so, dass man da irgendwie eine schöne flüssige Interaktion hat, dass die möglicherweise oder flüssige Präsentation hat, dass die möglicherweise gar nicht das sind, was fürs Lernen am meisten hilft, sondern dass diese klaren Phasenbilder dazwischen, mit denen man auch wirklich assoziieren kann, jetzt bin ich in dem betreffenden Zustand dieses Ablaufs, dass die letztlich hilfreich sind. Und ich habe letztlich mit diesen Phasenbildern sozusagen, zumindest für Lerner, die ein bisschen gewisses Abstraktionsvermögen haben, habe ich eine größere Hilfe, weil die sozusagen dann auch so ein Zustandsübergangsmodell in ihrem Verständnis konstruieren können. Lerner, die ganz wenig Vorstellung davon haben, was das eigentlich heißt, von einer Phase in die andere überzugehen, bei denen könnte es ja wohl sein, dass die durch diese flüssige Animation erst verstehen, was denn der Zusammenhang zwischen den beiden Bildern ist, dass die tatsächlich zu einem gewissen Grad profitieren können. Also es ist nicht so offensichtlich, also was es wirklich empirische Beweise, wofür es empirische Beweise gibt, ist, dass die Animation nur unter ganz bestimmten Bedingungen Vorteile bringt und dass eine flüssige Animation zunächst mal mit Vorsicht zu behandeln ist. Das kann man jedenfalls klar sagen. Jetzt hat man schon so eine Aussage, dass es vielleicht noch von was ganz anderem abhängt, nämlich davon, mit welchen Lernern wir es überhaupt zu tun haben. Das heißt, welche Vorkenntnisse die zum Beispiel mitbringen, welche Fähigkeiten die mitbringen. Man weiß ja, dass altersabhängig, aber auch einfach persönlichkeitsabhängig, bestimmte Fähigkeiten stärker ausgeprägt sind, bestimmte weniger stark. Das kann man alles testen in der Psychologie. Zum Beispiel kann man räumliches Vorstellungsvermögen testen oder man kann natürlich auch einfach das Vorwissen zu dem Lerngebiet testen. Und jetzt sind wir bei dem letzten von diesen Meyer-Prinzipien, nämlich das sogenannte Individual Differences Principle, was, finde ich, sehr interessant ist. Da werden ganz pauschal die Design-Effekte angesprochen. Damit sind diese Principles gemeint, die wir vorher hatten, also zum Beispiel Modality Principle oder Contiguity Principle, wo der Lerneffekt, wir wissen ja, die messen dann wirklich die Behaltensleistung, die Transferleistung in Tests, wo der Lerneffekt sozusagen verbessert wird, dadurch, dass man diese Designregeln anwendet. Und jetzt kommt sozusagen eine weitere Variable dazu. Man vergleicht das gleiche Experiment, indem man einerseits Lernende mit niedrigem Vorwissen hat, andererseits Lernende mit hohem Vorwissen. Und in einer anderen Serie von Experimenten vergleicht man Leute mit niedrigem räumlichem Vorstellungsvermögen mit Leuten mit hohem räumlichem Vorstellungsvermögen. Und man vergleicht sozusagen ein sehr elementares Lernmaterial mit sehr guten, nach diesen Designprinzipien gestalteten Lernmaterialien, die also das Contiguity Coherence Principle berücksichtigen, die Modalitäten ausnutzen, die nicht redundant sind. Und jetzt ist die Frage, da oben ist schon so ein bisschen angedeutet, wer hat denn den größten Vorteil davon? Also bloß um das mal nochmal klar zu machen, was heißt es mit Vorwissen, ja oder nein? Sie erinnern sich, diese Beispiele von der Meyer-Gruppe, die haben sehr viel mit Physik und zum Teil auch mit Spezialgebieten der Physik, in dem Fall Meteorologie zu tun. Da ging es um Gewitterentstehung und die Entstehung von Winden durch hohen und tiefen Luftdruck und sowas. Das ist ein Auszug aus so einem Vortest, oder ist vielleicht sogar für den einen Punkt der komplette Vortest, wo man herausfinden will, wie denn die Vorkenntnisse sind. Da können Sie sich auch gleich selber irgendwie einschätzen, ob Sie denn jetzt ein Low-Knowledge- oder High-Knowledge-Learner wären in diesem Beispiel. Also die Frage ist, ich schaue regelmäßig die Wetterkarte in der Zeitung an. Viele Leute schauen nur die Vorhersagekarte an und nicht die Wetterkarte, in denen wirklich die Wettersituation eingetragen ist, wo Hochdruckgebiete, Tiefdruckgebiete sind und so weiter. Ich weiß, was eine Kaltfront ist, ja oder nein? Also es ist sozusagen die Nahtstelle zwischen kalter und warmer Luft. Und da gibt es zwei verschiedene Versionen, eine Kaltfront und eine Warmfront. Ich kann zwischen einer Cumuluswolke und einer Nimbuswolke unterscheiden. Haben alles irgendwann mal in der Schule gelernt. Ich weiß, was niedriger Luftdruck ist. Ich kann erklären, was den Wind verursacht. Das ist wahrscheinlich einfach. Also hoher Luftdruck, niedriger, das geht vom hohen zum niedrigen. Und ich kenne diese zwei Symbole. Also wer es nicht kennt, das rechts ist die Kaltfront, das links ist die Warmfront. Und daraus wird jetzt sozusagen so ein Level irgendwie ausgerechnet, indem man sagt, jede Antwort irgendwie einen Punkt. Und wenn man unter 6 richtige hat sozusagen, dann wird man schon als Low Knowledge Learner bezeichnet, wobei man noch irgendwie Bonuspunkte gewinnen kann. Aber man muss also schon den allergrößten Teil dieser Fragen wirklich richtig beantworten. Also alle eigentlich richtig beantworten, wenn man keine Bonuspunkte hat. Damit ist es also schon jemand, der wirklich sehr, sehr gut versteht, was Beta-Vorgänge sind und vermutlich die meisten dieser Lernmaterialien dann, wo es darum geht, wie entsteht ein Gewitter, entweder schon fast kennt oder nur sozusagen ein minimales Add-on zu seinem Vorwissen damit entsteht. Was kommt da raus? Da gibt es jetzt 3 verschiedene Alternativen hier. Die Theorie A, B, C. Ich präsentiere das jetzt so, wie es in dem Paper von dem Meyer steht, die übrigens ganz blöd zu lesen sind, muss ich sagen, weil da steht immer links die gute Designqualität und rechts die schwache. Irgendwie haben wir so das Gefühl, wenn was besser wird, müsste es in einer anderen Richtung gehen. Also ich habe immer das Bedürfnis, diese Dinge von rechts nach links zu lesen. Und das da oben, der Vertikalen, haben wir also die Ergebnisse, die die Leute erzielen. Die Theorie A ist so, derjenige, der schon hohes Vorwissen hat, der hat halt gute, bessere Ergebnisse als die mit niedrigerem Vorwissen und vom Design profitieren die beiden eigentlich nicht. Das heißt, das Design verändert zunächst mal an ihren Resultaten nichts. Das wäre natürlich ein bisschen vielleicht unbefriedigend, aber zunächst mal ist das eine Möglichkeit, was passieren kann. Das heißt, der Haupteffekt ist einfach das Vorwissen und das Design hat einen deutlich untergeordneten Effekt, der dort nicht wirklich messbar ist. Die zweite Theorie ist, dass das Vorwissen sozusagen Designfehler kompensieren kann. Sie sehen hier, im schlechten Design hat derjenige, der ein gutes Vorwissen hat, immer noch sehr gute Ergebnisse. Und der ein schlechtes Vorwissen hat, der leidet darunter, dass das Design so schlecht ist und hat entsprechend schlechte Ergebnisse. Wenn das Design gut ist, dann kann auch der mit schlechtem Vorwissen recht gute Ergebnisse erzielen, ganz nah an dem, was der mit dem hohen Vorwissen hat. Und die dritte Version ist, dass das Vorwissen einem sozusagen hilft, Präsentation auszunutzen. Das heißt, hier haben sie für Leute, die niedriges Vorwissen haben, eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden Designbedingungen, also ob es gutes oder schlechtes Design ist, aber der mit gutem Vorwissen, der profitiert davon, wenn die Präsentation besser ist und kann damit sozusagen noch mehr anfangen. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, was kommt da raus? Man hat dann empirische Untersuchungen gemacht und der Trend sozusagen, den man dabei beobachten kann, ist, dass das in der Mitte, diese Theorie B, das ist, was sozusagen am ehesten der Realität entspricht. Das müssen wir uns das nochmal genauer anschauen. Das bedeutet, dass für Leute, die ein hohes Vorwissen haben, das letztlich egal ist, ob das Design gut oder schlecht ist. Die lernen in jedem Fall mit den Materialien, die zur Verfügung stehen, während jemand, der niedriges Vorwissen hat, von dem sehr gut gestalteten Material, in dem Fall multimedialen Material, wirklich profitieren kann und damit Vorteile hat. Das ist so ein Phänomen, das Sie vielleicht auch so ein bisschen an sich selbst beurteilen können, wenn Sie daran denken, wie man im Laufe sozusagen der Schul- und Studiumskarriere mit Mathematik oder so konfrontiert wird. Wenn Sie jetzt im Studium in eine Mathematikvorlesung gehen, dann wird die Mathematik ziemlich trocken präsentiert. Da ist im Wesentlichen sind da Formeln und ein Sprachvortrag dazu und das Lehrbuch besteht eigentlich auch irgendwie bloß aus Definitionssatzbeweis, der Reihe nach runter. Sie haben aber im Laufe Ihrer Ausbildung gelernt, damit umzugehen und damit sehr effektiv zu lernen, hoffe ich jedenfalls. Während wenn Sie daran denken, dass man irgendwie die Mengenlehre in der Grundschule einführt, da wird das in einer ganz anderen Ebene gemacht. Dort wird eben mit sehr viel Anschauung gearbeitet, mit Beispielen, mit verschiedenartigen Beispielen, um diese Konzepte überhaupt mal erst zu bilden. Das heißt, ein ganz wichtiges Prinzip, wir entwickeln wohl sowas wie Lerntechniken, die uns helfen, auch mit entsprechend schlechter gestalteten Materialien oder weniger aufs Lernen hin optimierten Materialien zurechtzukommen. Oder man könnte es nochmal anders sagen, eigentlich müssen die Materialien auf den Lerner zugeschnitten sein. Also ein High-Knowledge-Learner, für den ist es möglicherweise sogar effektiver, wenn er das Ganze drumherum, die vielen Motivationen und schönen Beispiele, sich gar nicht mit befassen muss, sondern gleich den Kern kriegt. Und dieser Effekt, der hat auch einen Namen, das ist dieser Expertise-Reversal-Effekt. Das heißt, solche Lehrtechniken sind für Neulinge effektiv und dieser Effekt wird auf jeden Fall weniger wirkungsvoll, wenn wir es mit Experten zu tun haben. Es kann sogar so weit gehen, dass es tatsächlich schädlich wird, dass also die Experten damit größere Probleme haben, wenn das Material, oder wirklich Probleme damit haben, wenn das Material zu weit mit dem Material ausgearbeitet ist. Also Beispiele, was das heißt, da geht es jetzt nicht nur um Multimedia-Präsentationen, sondern es geht auch um ganz allgemeine Prinzipien der Präsentation. Also zum Beispiel eine abstrakte Beschreibung von dem Prinzip, wo man sagt, irgendwie wie das Gewitter entsteht. Ja, das entsteht halt dadurch, dass irgendwie die heiße Luft da aufsteigt und abkühlt und dann was auskondensiert. Dann haben wir Regen entsteht in dem Fall, während ein konkretes Beispiel eben das sozusagen an einer konkreten Situation ausmalt mit schönen Bildern. Das heißt, ausgearbeitete Beispiele gegen so ein abstraktes Prinzip, die ausgearbeiteten Beispiele sind hilfreich für einen Novizen. Der Experte, der kommt viel schneller zurecht, wenn er die abstrakte Beschreibung hat und braucht dann die vielen Beispiele nicht. Das heißt, die halten den eigentlich bloß auf. In verschiedenen Übungen sozusagen verschiedene Varianten des Gleichen auszuprobieren, ist auch wieder sowas. Der Experte, dem wird das langweilig, der hat das einmal verstanden, dann macht er die anderen Varianten aus dem Ärmel. Das heißt, der braucht das alles nicht. Während der Lerner sozusagen erst durch den Transfer, vielleicht Fehler, und dann durch den Transfer von dem einen zum anderen seine Fehler ausmerzen kann und dadurch den Stoff konstruieren kann. Schon bekanntes Wissen, schon gelerntes Wissen, sich bewusst zu machen und darauf aufzubauen und es zu verfeinern, ist auch eine Lerntechnik, die sehr hilfreich ist, die aber auch eine ist, die eher für fortgeschrittene Lernende sinnvoll ist. Jemand, der sozusagen damit kämpft, den Stoff überhaupt zu erarbeiten, ist schon gut damit beschäftigt, den neuen Stoff zu lernen, will nicht gleichzeitig sich noch alles das bewusst machen, was man schon vorher gelernt hat, worin sich das jetzt vielleicht davon unterscheidet oder wie das da relativ dazu steht. Ja, wenn man es erklären will, dann kann man diesen Redundanzeffekt einerseits als Material, als Erklärung für diesen Expertise-Reversal-Effekt ansehen, weil für die Neulinge eben diese Erklärungen wirklich wesentliches Material sind, während sie für den Experten dann redundantes Material sind, der das Konzept schon verstanden hat. Der Neulinge muss das Konzept erst bilden, deswegen ist es für den wesentlich, der Experte wird eher davon behindert. Es gibt noch zwei andere, mindestens, es gibt noch verschiedene andere Versuche, das zu erklären. Das war jetzt sozusagen aus der Meyer-Theorie, dieser Redundanzeffekt. Die anderen Effekte kommen aus anderen Bereichen. Ich habe mal diesen Herrn Vygotsky erwähnt, die Zone of Proximal Development, wenn Sie sich da erinnern. Da ging es zwar im Bereich des sozialen Lernens, Gruppenlernens, Lernen mit Partnern, wo man sagt, man muss, um wirklich lernen zu können, Material des richtigen Schwierigkeitsgrads sozusagen haben. Material, das einen nicht überfordert, aber eben auch übers Vorwissen natürlich rausgeht. Und deswegen ist die Zone of Proximal Development für einen Experten ganz woanders als für einen Novizen und dementsprechend ist es für den Novizen eben vielleicht optimal in seiner Zone of Proximal Development angesetzt, wenn wir die vielen Beispiele machen und der Experte, für den ist die Zone ganz woanders, der müsste irgendwie den Transfer auf ganz andere Themengebiete oder irgend sowas studieren. Eine zweite Theorie aus der Psychologie, die man dafür anwenden kann, ist die vielleicht auch ganz gut mal gehört zu haben, ist die sogenannte Flow Experience, also dieses Erleben, sagt man im Deutschen eigentlich, kam auch Flow dazu, dieses Flow-Erleben. Ich kann Ihnen bloß wünschen, dass Sie das beim Lernen möglichst oft haben. Also Flow-Erlebnis heißt, dass ich an in der Sache quasi aufgehe. Dass mir also alles andere irgendwie anfängt, egal zu werden. Ich versinke in dieser Arbeit und komme perfekt mit dieser Arbeit zurecht und wird von nichts anderem abgelenkt. Programmierer haben das manchmal und Künstler haben das sehr oft, brauchen das für ihre Arbeit. Beschreiben kann man das sozusagen als ein Gleichgewicht zwischen der Aufgabe und den persönlichen Fähigkeiten. Also wenn es genau so passt, dass ich mit meinen Fähigkeiten die Aufgabe ganz schnell vorwärts bringe und daraus eine Befriedigung bekomme, dann bin ich in diesem Flow-Zustand. Und das ist ähnlich mit dieser Zone of Proximal Development, dass wenn die Aufgabe eben genau für meine Fähigkeiten passt, dann habe ich da eine positive Erfahrung, während zum Beispiel der Expertenlerner, der sich jetzt mit einem Anfängersystem rumschlagen musste, wird schon allein mentale Widerstände aufbauen. Er sagt, warum muss ich diese kindischen Beispiele jetzt alle durcharbeiten? Ich habe das doch eh schon alles verstanden. Wo kommt denn jetzt mal die Substanz? Also es ist nicht so einfach. Jetzt war das bloß das Beispiel, ich muss vielleicht nochmal kurz zurückspringen, bloß das Beispiel mit dem Experten. Wir hatten noch ein zweites, wir hatten die High Special Learners und die Low Special Learners. Und auch da ist es so, dass man in diesen Arbeiten von Meyer eben sieht und seinen Kollegen, dass die Leute mit hohem räumlichen Vorstellungsvermögen besser profitieren von diesen Prinzipien. So, jetzt reicht es aber mit diesen Meyer-Theorien. Also das war ja schon ein bisschen davon abweichend. Man fragt sich natürlich, Unterschiede zwischen Lernern gibt es doch noch eine Menge andere. Also zum Beispiel räumliches Vorstellungsvermögen, es könnte ja andere Dinge auch geben. Sprachliches Vorstellungsvermögen, warum denn nicht? Sprachliche Begabung. Und tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Differenzierungen. Ich habe am Anfang der Vorlesung mal diese Lerntypen von Kolb zum Beispiel aufgeführt, wo es um die Art und Weise geht, wie jemand ein Problem angeht, ob er das eher induktiv oder deduktiv macht, ob er eher verschiedene Sachen ausprobiert und dann sozusagen sorgfältig bewertet. Das wären also Lernerunterschiede. Was in der Literatur häufig genannt wird, ist die sogenannte Feldabhängigkeit. Das heißt, wie weit ein Lerner sozusagen vom Umfeld des Wissens abhängig ist und in dem innen Umfeld eingebetteten Wissen profitiert oder nicht. Also feldabhängige Lerner die haben so einen gesamtheitlichen Ansatz. Die wollen verstehen, in welchem Kontext das Ganze ist, wollen die Hintergründe, die Geschichte auch wissen dazu. Und typischerweise sind feldabhängige Lerner auch Leute, die in so Disziplinen wie zum Beispiel Literatur oder Geschichte oder so aktiv sind. Die feldunabhängigen Lerner sind Leute, die sozusagen isoliertes Stück Information einfach verarbeiten können, ohne so richtig zu wissen eigentlich, wofür es gut ist. Das ist was, das man typischerweise in der Mathematik oder in den Naturwissenschaften hat und da vielleicht auch braucht und zum Teil natürlich auch immer diese Widerstände aufbaut und wofür lerne ich das Ganze denn und wo kommt denn endlich meine Anwendung? Das wäre also so ein Konflikt zwischen einem feldabhängigen Lerner und feldunabhängigem Stoff. So richtige Studien gibt es nicht fertige dazu, aber es reißt zumindest schon wieder ein Riesengebiet auf, über das man natürlich Studien machen kann. Eine weitere Differenzierung ist diese Verbalizer-Visualizer-Geschichte. Das hängt ein bisschen vielleicht mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen zusammen, aber nur am Rande. Es gibt einfach, vermutet man jedenfalls, oder manche Leute vermuten, dass Leute, die Text als Informationsmedium präferieren, die also gerne was sich anhören, die gerne selber auch drüber reden und für die jetzt eine grafische Darstellung nicht viel bringt, während ein Visualizer den irgendwie sofort anfängt, Bilder zu malen und wenn es im Kopf ist sozusagen, immer irgendwelche Bilder hat, der möchte sich auch gern Sachen anschauen, möchte sogar was zeichnen, macht immer Skizzen. Das ist so ein bisschen schwierig, man weiß noch nicht mal so ganz genau, ob es diese Unterscheidung, Verbalizer, Visualizer wirklich ganz genau festmachen kann, so die super tragfähigen Tests scheint es da nicht zu geben und auch über den Einfluss auf die Effektivität von Lernstrategien gibt es erste empirische Untersuchungen, aber auch kein so richtig klares Bild dabei rauskommt. Ich weiß schon, dass das nicht so ganz befriedigend ist, wenn ich solche Sachen sage, aber so ist es halt nun mal, dass wir uns hier in einem Gebiet bewegen, in dem ganz anders als in der Informatik eben mit Menschen irgendwie Dinge passieren, die zum Beispiel Verhalten verändern durch Lernen. Und Menschen sind halt viel, viel komplizierter als irgendwie so ein Algorithmus oder so ein Computer oder ein Handy oder was wir sonst so an Dingen anschauen. Dementsprechend ist nicht zu erwarten, dass man jetzt in diesen paar Jahren, wo man sich da systematisch befasst hat, wirklich komplette tragfähige Theorien hat. Und ich möchte jetzt echt einen ganzen Block hier einschieben, wo ich erstens nochmal versuche klarzumachen, wie schwierig das Ganze überhaupt ist und wo ich ganz bewusst nochmal ganz andere Ansätze, die zum Teil ganz anders sind als das, was der Meyer macht und vielleicht sogar widersprüchlich sind dazu, vorstellen will. In der Vorlesung ist ja als Mastervorlesung angekündigt und ich möchte wirklich ganz stark betonen, es gibt nicht so den Wissensschatz, aus dem man da einfach sagt, so haben die Wissenschaftler jetzt bewiesen, dass man das gestalten muss und dann ist es richtig. Es ist im Gegensatz dazu sogar ein bisschen der Hauptkritikpunkt vielleicht an diesen Arbeiten von dieser Meyer-Schule, dass die so den Eindruck erwecken, wir wissen einfach, wie es geht und man macht diese Regeln und dann ist alles gut. Also wie gesagt, es sind Hypothesen und auch wenn man den Meyer selber fragt, wird er sicher sagen, dass er jetzt hier nicht die alleinselig machende Wahrheit verkündet, sondern dass das sorgfältig begründete und experimentell belegte Thesen sind, von denen aber, wenn man genauere Experimente macht, durchaus auch passieren kann, dass man weiter differenzieren muss, dass die vielleicht nicht stimmen. Außerdem kann man auch mal einen Fehler machen in Experimenten. Und es kommen natürlich auch solche Dinge zustande, wie man an der Meyer-Schule sehr schön sehen kann, dass dann eben wirklich eine Schule aufgebaut wird, die ganz viele Doktoranden irgendwie durchbringen will und die Professoren irgendwo etablieren will, die müssen schön viel publizieren. Das heißt, man versucht natürlich dann auch entsprechend das Wissen irgendwie fast in Konkurrenz zu anderen auf so einem Markt unterzubringen. Und es ist auch nicht so ganz klar, was jetzt die Kriterien eigentlich sind, nach denen die eine Theorie überlegen zur anderen ist. Also publiziert wird halt nach letztlich in ganz vielen Fällen eben wieder Expertenmeinung und die Experten sind ja auch dann wieder eben von der Literatur beeinflusst. Das heißt, die Literatur kreist so ein bisschen in sich selber auch und wirklich externe Anwendungskriterien gibt es da gar nicht so furchtbar viele. Was ist denn so die grundsätzliche Frage, wenn man sich diesen Meyer-Ansatz mal anschaut? Das ist eine höchst komplizierte Frage, die stellen. Die sagen ja, hier haben wir das Lernmaterial A, Lernmaterial B und wir lassen Leute damit lernen und hinterher schauen wir nach, haben sich die was gemerkt und können sie Transferfragen lösen. Das ist sozusagen eine Ende-zu-Ende-Frage. Also ich habe auf der einen Seite wirklich das Lernmaterial und auf der anderen Seite ganz am Ende das Testergebnis. Und dazwischen passieren aber unglaublich viele Dinge. Also es ist sehr lange, habe ich hier geschrieben, Ursache-Wirkungs-Verkettung. Also natürlich werden bestimmte Lernprozesse bei dem in Gang gesetzt und so weiter. Und am Schluss fragt man ab und wenn der Lernprozess besser war, wird das Ergebnis besser sein. Aber es kann ja viele andere Dinge sein, die dazwischen sich irgendwie reinschieben. Dass der eine zum Beispiel eben besseres Verständnis für Bilder hat. Auch die Frage, ob der Test jetzt wirklich mit Bildern gemacht wird, wenn mit Bildern gelernt ist und der Test vielleicht doch mit Worten gemacht wird. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Fragen. Also ich habe jetzt bloß ein paar Beispiele, bloß um klarzumachen, dass diese Hoffnung, man hätte hier einen simplen physikalischen quasi Ursache-Wirkungszusammenhang. Ich ändere da den einen Schalter in diesen Lernmaterialien, zum Beispiel Text durch vorgelesenen Text ersetzen, also geschriebenen Text durch vorgelesenen ersetzen. Und dann wird bei allen Lernenden wohl hoffentlich der gleiche Effekt eintreten, dass das ein bisschen schwierig ist. Also zum Beispiel ist es so, dass eine bestimmte Codierung zu verwenden, eine bestimmte Modalität natürlich immer das erzeugt, was man in der Cognitive Load Theory extrinsische kognitive Last nennt. Das heißt, man muss sich mit der Kodalität überhaupt befassen. Also zum Beispiel muss ich das Bild zuerst mal verstehen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Also wenn das ein komplexes Bild ist, in dem ganz viele Details drin sind, in dem ich orientieren muss, dann kann das sehr schwierig sein. Es kann sein, dass das ein Bild ist, das für bestimmte Experten sofort zugänglich ist, wenn es ein Schaltplan ist oder irgendeine standardisierte Darstellung oder ein mathematischer Graph oder die Wetterkarte oder so. Dann kann das für den einen sehr starke kognitive Last erfordern, damit überhaupt umzugehen, das zu verstehen, für den anderen irgendwie überhaupt nicht. Das Layout ist natürlich auch so eine Sache. Also ich kann natürlich sagen, hier habe ich Bilder, hier habe ich Texte, aber die Frage ist, wie sind denn die Bilder? Sind die klar? Sind die gut strukturiert? Sind das ansprechende Bilder oder nicht? Ist das Layout übersichtlich oder verwirrend? Arbeite ich mit realistischen Bildern oder mit Skizzen? Und man merkt ganz schnell, wenn man diese Unterscheidungen macht oder beim Text auch, ist das eine Stichwortliste oder ist es wirklich ein lange ausgearbeiteter Text, wie kompakt ist er denn gehalten? Also gut, da gibt es Untersuchungen, dass wenn der möglichst kompakt ist, dass er dann eher effektiver ist, als wenn er sehr lang ausgearbeitet ist. Also man merkt schon, dass wenn man jetzt da reinschauen will, dass man so das Bedürfnis hat, eigentlich müsste ich ja noch ganz viele andere Untersuchungen machen und zum Beispiel feststellen, sind denn Bilder, Fotos gleich effektiv wie irgendwelche groben Skizzen? wie stark ist der Einfluss denn von dem guten Layout, von dem ästhetischen Layout, was wieder durchaus verschiedene Dinge sein können, also einem wirkungsvollen Layout sozusagen im Sinn von klarer Trennung und einem ästhetischen Layout. Also man merkt schon irgendwie, wenn man so ein bisschen anfängt nachzudenken, eigentlich gibt es ganz, ganz viele Details, die da unklar sind. Zum Beispiel Spoken Narration hat man, es wird was vorgelesen. Da gibt es ja auch wieder viele Fragen, die sich da auftun. Also man weiß, dass die meisten Leute zum Beispiel im Navigationssystem eine weibliche Sprecherstimme einstellen. Das daran liegt, dass die meisten Autofahrer männlich sind, keine Ahnung, weiß man auch nicht so genau. Aber auf jeden Fall können solche Dinge, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der Sprecher, ob das eine junge, expressive Stimme ist oder ob das von irgendjemand einfach langweilig runtergerattert wird, das kann alles Einflüsse haben und wir müssten die eigentlich alle isoliert rausrechnen sozusagen und da Experimente machen. Insofern will ich bloß ein Verständnis zunächst mal dafür wecken, dass die Aufgabe sicher verdienstvoll ist, dass man sich damit befasst, aber eigentlich generell schon mal so eine Übervereinfachung gestellt wird oder in der ganzen Fragestellung schon drin steckt. Die Inhalte, wir haben jetzt diese Meyer-Dinger angeschaut und da waren sie immer irgendwie so technische Sachen. Also wir hatten entweder diese Gewitterentstehung oder wir hatten diese Pumpe und es gibt auch Sachen, wo das Funktionieren von Bremsen untersucht wird. Das sind so die klassischen Beispiele, die er hat. Die kommen also alle aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Das ist an sich schon wieder mal eine Variable, die sozusagen in einer bestimmten Art und Weise besetzt ist. Man muss sich das vorstellen, es ist eine Versuchsanordnung, in der es ganz viele unabhängige Variablen gibt, die ich irgendwie setze. Und das Ergebnis messe ich dann. Ich weiß, behaupte jetzt mal, diese eine Variable, an der ich verändert habe, die ist vielleicht der Haupteinflussfaktor, aber es könnte ja sein, dass andere Variablen, die ich nicht verändert habe, dass die vielleicht sogar noch einen stärkeren Einfluss haben. Oder zumindest in Kombination mit der Variable, die ich verändere, einen Einfluss haben. Und eine solche Variable sind diese Inhalte. Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen Medien vergleichen, also Buch versus irgendwie einem interaktiven Computersystem. Und Sie haben zwei verschiedene Lernaufgaben. Das eine ist, man soll historische Tatsachen lernen, das andere ist, man soll Programmieren lernen. Es ist eine naheliegende Vermutung, dass wenn ich die historischen Tatsachen lernen will, dass dann das Buch relativ gut zum Computer abschneiden wird, weil die Unterschiede, was ich mit dem Computer machen kann, sozusagen für diesen speziellen Inhalt nicht so ungeheuer viel Zusätzliches bringt, während bei einer Programmiersprache das Buch natürlich in einer extrem schlechteren Situation ist, weil ich da was ausprobieren kann gleich. Ich kann also irgendwas programmieren, schauen, wo habe ich einen Fehler gemacht, funktioniert der Algorithmus. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, mit irgendeinem Inhalt vergleiche ich jetzt Bücher und Computer. Oder wenn ich eine bestimmte Codierung anschaue, zum Beispiel statische Bilder mit Animationen vergleichen, hat man vorher. Stellen Sie sich vor, Sie haben, wollen verstehen, wie ein mechanisches Uhrwerk geht, oder Sie wollen verstehen, was der Unterschied zwischen Konstruktivismus und Kognitivismus und Behaviorismus in den Lerntheorien ist. Das sind beides absolut legale Lerninhalte. Und der Lerninhalt selber drängt irgendwie schon auf, dass man diese Lerntheorien vielleicht vollkommen ausreichend mit statischen Bildern und vielleicht ganz wenigen Bildern illustrieren kann, während bei dem Uhrwerk man sich schon vorstellen kann, dass sogar vielleicht eine fließende Animation sehr sinnvoll ist und man sieht, wie die, wie heißt das Ding, diese Unruhe da das Rad immer wieder blockiert und wieder freigibt. Also es hängt einfach vom Inhalt ab. Modalitäten, also akustisch und gegen visuell, stellen Sie sich vor, Sie haben was, wo Sie Architekturstile von Kirchen vergleichen, ob das jetzt irgendwie eine gotische, romanische oder Barockkirche ist. Da drängen sich ja wohl die Bilder auf und wenn Sie einen Text haben, insbesondere Vokabular haben, vielleicht sogar Aussprache haben wollen, dann wird sich natürlich der Text oder die Bilder extrem schwer tun. Also es sind recht extreme Beispiele, aber Sie sollen nochmal klar machen, dass da so viele Dinge irgendwie in den Materialien schon festliegen und in der Entscheidung jetzt, ich mache Tests mit den Bremsen als Lernmaterial, dass das eigentlich die Aussagekraft ganz deutlich beschränkt. Interaktivität kann man auch vergleichen, aber wie gesagt, nehmen Sie ein mathematisches, geometrisches Modell, wo man wirklich irgendwas verändert, was weiß ich, die Lage, den Radius von einem, und Mittelpunkt von einem Kreis verändert und dann kommen verschiedene Schnittpunkte mit irgendwelchen anderen Objekten raus. Wenn Sie einen philosophischen Ansatz illustrieren wollen, wenn sie sich vergleichsweise schwer tun, das interaktiv zu machen. Ja, und das Ganze, wie gesagt, in Kombination, alle diese Dinge werden ja sozusagen gleichzeitig gestaltet, kann man sich schon vorstellen, dass es eine extrem starke Abhängigkeit vom Inhalt zunächst mal da ist. Ja? Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil ich die gesamte Literatur, das im pädagogischen und psychologischen Bereich, der pädagogischen Psychologie dazu nicht kenne. Also Studien gibt es da garantiert welche dazu. Wenn man es jetzt auf die Computerunterstützung beschränkt, dann gibt es tatsächlich zumindest eine Vielzahl von Studien, das habe ich auch in der Einführung schon ein bisschen versucht zu erklären, die nahelegen, dass die Computerunterstützung zumindest keinen gravierenden Vorteil bringt. Dass man froh sein kann, ist eigentlich immer so dieses Grundprinzip, dass man froh sein kann, wenn man den gleichen Lerneffekt wie mit traditionellen Hilfsmitteln erreichen kann, mit computergestütztem Lernen. Aber diese Geschichte zum Beispiel, das ist auch eine Sache, die mich auch irgendwie interessieren würde. Zum Beispiel in Mathematikvorlesungen gibt es ja dieses Ritual, dass da an der Tafel die Sachen angeschrieben werden, die Leute das alles brav abschreiben. So ganz sinnlos wird das ja auch nicht sein. Das wird im Laufe der Zeit schon irgendwie sich herausentwickelt haben, weil es eine effektive Lerntechnik ist. Ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel für so eine Formel das echt hilft, wenn man die sozusagen irgendwie motorisch drauf hat. Man weiß, wie man Integral oder eine Wurzel schreibt oder so. Aber ob es da richtige Untersuchungen dazu gibt, muss man speziell recherchieren. Also ich denke, ja, also ich kann jetzt nur spekulieren, aber es wäre naheliegend, was Sie sagen, dass einfach dadurch, also am Laptop gibt es natürlich auch freies Eingeben mit einem Stift oder mit einem Zeigefinger oder so, dass da sozusagen mehr Flexibilität da ist, und wenn ich stattdessen auf eine Tastatur tippe, dass mir dann bestimmte motorische Lerneffekte einfach verloren gehen. Aber Untersuchungen dazu müsste man echt mal suchen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ein paar Effekte gibt es, die, glaube ich, aber interessant sind, die man für unsere Zwecke auch, immer wenn man irgendwelche Studien macht, anschauen kann. Das eine ist dieser Neuigkeitseffekt. Das betrifft uns als Informatiker ganz massiv. Man macht das und baut ja gerne irgendeine Technologie und wirft die sozusagen dann in die Praxis. Und ein Effekt, den man tatsächlich beobachten kann in vielen Studien, ist, dass zunächst mal nicht eindeutig ist, was man da misst. Weil erstens gibt es Lerner, die Probleme haben mit dieser neuen Technologie, sich daran zu gewöhnen. Also wenn man zum Beispiel so ein Tablet-PC irgendwie jemanden in die Hand drückt, mit dem man was machen soll. Manche haben eben noch nie ein Tablet in der Hand gehabt und müssen das erstmal irgendwie verkraften, was da plötzlich passiert, wenn sie mit zwei Fingern draufgehen, dass das sowas wie Multitouch gibt zum Beispiel. Andere sind sowieso fasziniert und finden es dann auch toll, das Ding anzuwenden fürs Lernen. Das verzerrt jedenfalls ganz stark, was wir zunächst mal messen. Und eigentlich bräuchte man immer Langzeitstudien, um solche Effekte überhaupt zu messen. Und alle diese Beispiele, die man jetzt gesehen hat, sind immer so Laborstudien. Uns geht es ja auch nicht anders, wo eben an einem Nachmittag oder so oder vielleicht auch bloß in einer Stunde eben dieser Experimenteffekt gemessen wird. Also Langzeitstudien wären eigentlich an vielen Stellen wirkungsvoller. Willingness to suffer ist ein interessantes Prinzip. Also wenn man so ein Lernspiel zum Beispiel mit so einer klassischen Vorlesung wie hier oder einem klassischen Schulunterricht im Klassenzimmer vergleicht, gehen die Lernenden mit verschiedenen Erfahrungen da rein. Das heißt, wenn ich in eine Vorlesung gehe, dann weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt, dass ich jetzt irgendwie anderthalb Stunden ruhig sitzen muss und vielleicht bloß ab und zu meine Frage stellen, aber ansonsten mich einfach konzentrieren muss, schauen, dass ich wach bleibe und so weiter. Während wenn ich in so ein Lernspiel habe, dann gehe ich mit ganz anderen Erwartungen rein, dann habe ich die Erwartung auch, dass ich unterhalten werde, dass das irgendwie leicht und flüssig ist, und wenn dann womöglich irgendwelche langwierigen Erklärungen kommen, dann werde ich in dem Lernspiel vielleicht sogar mehr darunter leiden und das mehr ablehnen, als wenn das genau das Gleiche in der Vorlesung passiert. Das heißt, die Erwartungshaltung wie anstrengend das sein wird, kann durchaus ganz verschieden sein und verzerrt natürlich auch wieder, was wir da am Ende messen, wenn wir jetzt so eine Messung wirklich probieren. Ein Beispiel hat man vorher schon, wenn der Lernende angehalten wird, Vorhersagen zu treffen über das, was passiert, unter bestimmten Bedingungen, das kann ein Buch machen, das kann in der Übung passieren, das kann man sogar als fortgeschrittener Lernender selber machen, also das fand ich als Schüler total interessant, mit einem Philosophielehrer, der gesagt hat, ein Philosophiebuch liest man so, man liest den ersten Satz und dann deckt man den Rest ab und denkt man darüber nach, was könnte der nächste Satz sein. Und wenn man sich mal überlegt hat, was die nächsten Sätze sein könnten, dann deckt man den an und dann wundert man sich, dass da nochmal was ganz anderes steht als alle Fortsetzungen, die man sich selber ausgedacht hat. Auf die Art lernt man viel mehr über den, den Gedankenfluss sozusagen in dem Text, mit dem es da zu tun hat. Das ist ein ganz wichtiges und bekanntes pädagogisches Werkzeug. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn diesen Effekt sozusagen rausrechnen? Das ist relativ schwierig. Ich habe eine interaktive Präsentation und jetzt soll ich das gleiche Level an Fragen an die Lernervorhersage sozusagen jetzt in einer klassischen Übung oder Vorlesung machen. Wenn der Effekt so stark ist, ob ich diese Vorhersagen vom Lerner abfrage oder nicht, kann der alle anderen Effekte deutlich überspielen sozusagen, übersteuern und ich kann das gar nicht wirklich vergleichbar gestalten. Was einfacheres sind die Tests zum Beispiel. Also wenn ich jetzt die Leute mit Bildern ausbilde sozusagen und hinterher eine mündliche Prüfung mache, machen wir zum Beispiel sehr oft in den klassischen Diplomstudiengängen. Die Leute haben ganz viele Folien mit tollen Bildern und in Übungen wird irgendwie auch noch mit Folien gearbeitet und da machen sie Zeichnungen und Programmieren. Und am Schluss kommt eine mündliche Prüfung, wo sie plötzlich in einem Gespräch das Ganze wiedergeben müssen, abstrakt. Das ist im Prinzip ein Sprung in Modalität und Codierung. Da weiß man auch nicht, welchen Effekt tatsächlich dieser Sprung hat. Und gerade bei diesen Tests, bei diesen Experimenten ist ja nun wirklich auch eine Frage, wie schaut denn der Test aus? Kann man denn vergleichen, ob das jetzt genau in der gleichen Modalität und Codierung wie die Lernmaterialien ist oder anders oder gemischt? Also auch wieder jede Menge Abhängigkeiten, die man nicht so ohne weiteres sieht. Das habe ich im Prinzip schon ein bisschen hier angedeutet. Medienabhängigkeiten waren, glaube ich, vorher schon ein bisschen. Also wie kann ich denn Textbuchinhalt auf dem Computerbildschirm präsentieren? Muss ich jetzt das wie bei so einem PDF irgendwie 1:1 inklusive Seitenzahl, Überschriften, Marginalien machen? Oder kann ich das wie so ein E-Books das manchmal machen, auf den reinen Text reduzieren und dafür zusätzliche Features zur Verfügung stellen? Das kann ja auch schon wieder einen Unterschied machen, wenn ich jetzt bloß Buchtext habe und wie es hier steht, wenn es grafische Präsentationen sind, soll ich denn, wenn ich jetzt den Computer und das Textbuch vergleiche, wie weit kann ich da, darf ich da Interaktivität einbeziehen? Habe ich da einfach bloß statische Abbildungen nebeneinander? Wie weit gebe ich dem Lerner Steuerungsmöglichkeiten, die er in dem Buch nicht hat? Also da gibt es eine Vielzahl von Dingen, die irgendwie genauestens festgelegt werden müssten, um das Experiment zu beschreiben. Es ist genauso, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Audioerzählung mit Text am Bildschirm vergleichen. Was da gemacht wurde in den Experimenten, die wir vorher hatten, ist, dass genau der gleiche Text wirklich vorgelesen wurde, der dort am Bildschirm steht. Das heißt, es ist oder umgekehrt, dass auf dem Bildschirm das geschrieben wird, wie das Manuskript, von dem was vorgelesen wird. Wenn man jetzt dort aber vielleicht bloß ein paar Stichworte hinschreibt, könnte das erheblich besser sein. Das kennen wir jetzt von unseren Folien zum Beispiel. Hier macht man das eigentlich immer, dass man statt den ganzen Satz, den ich jetzt erzähle, auf die Folie zu schreiben, dass man da bloß ein paar so Stichworte macht. Und wie weit dann dieser Effekt, der Redundanzeffekt, dann noch zuschlägt, wäre schon wieder eine neue Untersuchung. Lernzeit. Wenn Sie die Experimente von dem Meyer anschauen, dann gibt es Papers, in denen wirklich die Methoden beschrieben werden, die Experimente, und dann sieht man, dass das bloß wenige Minuten sind, die die Lernenden Zeit hatten, sich mit dem Material vertraut zu machen. In anderen Experimenten der Literatur gibt es Experimente, wo die Leute das Zeug praktisch unbegrenzt hatten. Die haben das irgendwie einen Tag vorher gekriegt und am nächsten Tag war dann der Test. Auch das ist wieder natürlich eine verdeckte Variable, weil man überhaupt nicht weiß, wie die das beeinflusst. Generell ist die Frage mit dieser Lernzeit, also die Zeit, die jemand hat, um das Material zu lernen. Was ist denn das überhaupt? Ist das eine Variable, die wir setzen, und wir sagen, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, 2 Minuten Zeit, einen Tag Zeit? Ist es vielleicht sogar eine abhängige Variable, die wir messen? Das heißt, wir geben den Leuten das Material und sagen, nehmt euch alle Zeit, die ihr wollt, und wer glaubt, er hat es verstanden, der meldet sich und ich schreibe auf, wie lange hat das gedauert. Damit ist das plötzlich eine Variable, die ich messe, wie lange brauchen die. Man kann es auch sozusagen offen lassen, also man kann die Lernzeit sozusagen festhalten und als einen potenziellen Kandidaten sozusagen für eine Variable, die das Ergebnis bestimmt, also eine Kovariate in die Berechnung einbeziehen. Man kann es ganz ignorieren, was, denke ich, bei den meisten Untersuchungen passiert. Man kann es verwenden, bloß um Ausreißer zu identifizieren. Das heißt, man lässt den Leuten individuell mehr oder minder viel Zeit und diejenigen, die so lange gebraucht haben, dass es irgendwie einen gewissen Rahmen sprengt, die schmeißt man raus. Oder auch die sofort gesagt haben, ja, ich bin schon fertig, ich brauche das nicht, die kann man vielleicht auch rausschmeißen, wenn man den Verdacht hat, dass die nicht wirklich was gelernt haben, sondern das schon wussten, also insofern auch für den Test nicht effektiv sind. Was man aus dem Ganzen, denke ich, lernen kann, und da kann man ja noch sehr viel weiter gehen mit diesen Beispielen, ist, dass so ein Experiment zu designen richtig schwierig ist. Und wenn Sie das mal selber probieren, dann kommen Sie ganz schnell, wenn Sie sich diese vielen, vielen Abhängigkeiten bewusst machen, kommen Sie ganz schnell in Schwierigkeiten, ob Sie denn wirklich noch wissen, was Sie denn da jetzt echt messen, welchen Effekt. Das wollte ich zunächst mal also ganz klar machen, dass diese Ergebnisse eben nicht in dem Sinn wie ein naturwissenschaftlicher Test zu verstehen sind. Eine zweite Sache, da ist irgendwie diese Animation, sträubt sich gerade, jetzt ist sie da. Diese Beispiele, die haben Sie ja gesehen aus den Folien von der letzten Woche. Das waren die Folien zum Beispiel, die Illustration zum Kohärenzprinzip. Da muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, weil ich, glaube ich, was Falsches dazu gesagt habe, was diese 1, 2, 3, 4, 5 dort unten bedeuten. Ich habe das jetzt nochmal ganz genau nachgelesen und sozusagen die Tiefe gebohrt, was das heißt. Das hier, was über die CTML da berichtet wird, das sind sogenannte Meta-Studienergebnisse. Das heißt, das sind 5 verschiedene Studien, also 5 verschiedene Experimente, die gemacht worden sind, die verschiedene Ergebnisse, denen immer sozusagen die gleichen Maßzahlen gemessen worden sind, die Ergebnisse werden hier berichtet. Das sind nicht unbedingt in einem Paper, sondern manchmal ist es so, dass irgendwie Nummer 1 und 2 aus dem einen Paper kommen, Nummer 3 aus einem anderen Paper und 4 und 5 wieder aus einem anderen Paper. Das sind separate Publikationen, die irgendwie auch wieder ein bisschen sich unterscheiden. Also manchmal ist es so, dass zum Beispiel 1 und 2 über die Gewitterentstehung gehen und die Nummer 3 über die Bremsen und die Nummer 4 und 5 wieder über was anderes, was einerseits vielleicht hilft, so den Effekt, die Inhaltsunabhängigkeit des Effekts zu beweisen, andererseits natürlich die Gesamtaussage auch ein bisschen schwieriger macht. Wenn man jetzt wirklich verstehen will, was die getan haben, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Papers wieder zu suchen und in denen weiter zu bohren. Das habe ich jetzt auch mal gemacht und solche Papers gelesen im Detail. Und dann kommt raus, was hinter so einer Studie steht. Also das ist so, dass zum Beispiel diese ersten 2 Studien, die da zitiert werden bei dem Coherence-Prinzip, die hatten 30 bis 40 Teilnehmer. Also das sind keine richtig großen Zahlen, aber zumindest Zahlen, wo man eine gewisse Chance hat, dass die Ergebnisse eine gewisse Aussagekraft haben. Andererseits sind Abhängigkeiten wieder von anderen Variablen drin, die man sozusagen an diesen Studien hier, an diesen abstrahierten Meta-Studienergebnissen gar nicht mehr sieht. Also zumindest in allen Papers aus der Meyer-Gruppe, die ich gesehen habe, wobei es ist mir jetzt einfach, an diese Papers ranzukommen, weil die natürlich nochmal Geld kosten. Aber da, wo man an die Informationen rankommt, stellt sich immer raus, dass diese Teilnehmergruppen nur Frauen sind und nur Psychologiestudentinnen. Was ja zunächst einmal nichts Schlechtes ist, aber natürlich die Ergebnisse in einer gewissen Richtung verzerrt. Also zum Beispiel, dass man wirklich nur ein Geschlecht sozusagen in allen diesen Studien hat, ist schon eine relativ radikale Verzerrung. Außerdem ist es so, dass immer am Anfang gefragt wird, wenn man da über Gewitter und die Funktionsweise von Bremsen redet, weil wie schätzt ihr eure Vorkenntnisse in Mechanik und Physik ein, und die waren immer quasi gleich null. Was ja auch wieder gut ist, um was zu lernen, aber möglicherweise auch die ganzen Experimente irgendwie wieder auf eine vollkommen falsche Schiene setzt, weil vermutlich haben Psychologiestudentinnen auch nicht das allergrößte Interesse an der Wirkung von Autobremsen oder so. Das heißt, es ist auch nur eine ganz spezifische Situation, die da entsteht. Und auch da kann man natürlich sich wieder darüber streiten, was denn mit den empirischen Maßzahlen dann wirklich gemeint ist. Also wie gesagt, ich möchte die Kollegen da in Kalifornien nicht irgendwie schlecht machen. Ich möchte bloß klar machen, dass wenn man irgendwo so liest, da gibt es eine Untersuchung und empirische Ergebnisse, dass das noch lang nicht heißt, dass das deswegen so die alleinselig machende Wahrheit ist, sondern dass vielleicht es gute Gründe gibt, warum es bei einer anderen Untersuchung anders ist. Und wie gesagt, wir haben es ja schon probiert, einzelne von den Meyer-Prinzipien nachzuempfinden sozusagen, indem wir entsprechende Animationen gebaut haben oder Lernmaterialien, interaktive gebaut haben. Und wir hatten große Probleme, die Effekte in der Stärke sozusagen zu reproduzieren. Also zum Teil haben wir sogar einen gegenteiligen Effekt gehabt oder zumindest viel schwächere, als sie da berichtet wurden, woran es auch immer liegt. Also es ist nicht ganz so einfach. Ja, nach dem Hintergrund möchte ich jetzt noch ein bisschen Ihnen erzählen, was sich andere Leute gedacht haben, die jetzt nicht aus dieser Gruppe kommen, zum Thema Multimedia-Lernen. Es ist ja so, dass diese eine Theorie, die wir da angeschaut haben, ganz stark auf die beiden Verarbeitungskanäle und deren Weiterverarbeitung im Arbeitsgedächtnis ausgerichtet sind. Und jetzt kann man grundsätzlich mit zwei verschiedene Gruppen von anderen Arbeiten unterscheiden. Es gibt Leute, die so entfernt an dieser Meyer-Theorie sozusagen oder an der generellen Cognitive Load-Theorie dranhängen und diese Grundannahme in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir haben so ein Modell der Verarbeitung, schauen das aber genauer an. Und es gibt eine zweite Gruppe, die diese ganze Cognitive Load-Sache ziemlich in den Hintergrund stellt und die Sache anders angeht. Das erste sind jetzt zwei Ansätze, die ich präsentieren will, die bloß verfeinern und weitergehen auf der Basis von der Cognitive Load-Theorie. Das eine ist der Wolfgang Schnotz, der ist übrigens auch aus Deutschland, in Koblenz, Landau sitzt der, der aber sehr intensiv wohl mit der Gruppe von Meyer zusammenarbeitet, wenn ich das richtig sehe, und auch in diesem Cambridge Handbook of Multimedia Learning eines von den wichtigsten Papers, ihren Papers aus der Gruppe präsentiert hat. Der hat eigentlich nichts anderes gemacht als sozusagen für meine Begriffe, ich will ihm jetzt nicht da irgendwie zu nahe treten, aber für meinen Begriff das aufzuräumen so ein bisschen, dieses Meyer-Modell, und bestimmte Dinge, die dort eher unbefriedigend, finde ich, gelöst waren, etwas klarer darzustellen. Sie sehen schon, das Bild ist eigentlich ganz ähnlich. Ich habe das Meyer-Modell im Vergleich jetzt nicht direkt da, aber wenn Sie hier reinschauen, sehen Sie nochmal von der nächsten Folie, das ist ja auch im Kern drin. Bei Meyer hat man zum Beispiel die Worte gehen in die Augen, sozusagen. Hier gehen die Bilder in die Augen und bleiben Bilder, auch wenn es noch dann letztlich Worte sind und erst weiter hinten sozusagen im Visual Working Memory passiert so ein Austausch, dass man aus diesem Bild ein Wort extrahiert. Ich denke, das ist insgesamt adäquater, weil natürlich die Dinge sind da draußen nicht einfach Worte, sondern das wissen wir als Informatiker ganz genau, als Medieninformatiker, das sind einfach Pixel auf der Fläche. Und ob das jetzt ein Bild ist oder ein Wort, ist ja manchmal auch nicht so im ersten Moment direkt zu unterscheiden, gerade wenn Sie an Kalligrafie oder sowas denken. Deswegen ist dieser erste schräge Pfeil da also draußen und der Austausch findet hier statt. Und Sie sehen, dass hier dieser wechselweise Austausch zwischen dem, da sind übrigens jetzt zu viele Pfeile da, also diese Doppelpfeile, glaube ich, sind bei Schnotz gar nicht da, weil die braucht man ja nicht zweimal. Sie haben aus dem Visuellen geht es sozusagen in den verbalen Kanal und aus dem Auditiven geht es in den Bilderkanal. Erst nachdem sozusagen die Verarbeitung in dem jeweiligen Teil sozusagen des Working Memories passiert ist. Was auch wichtig ist, ist, dass wir hier Filter drin haben, die uns jetzt das, was wir wahrgenommen haben, das wissen wir eigentlich auch aus vielen Theorien, sozusagen rausfiltern. Dann haben wir hier eine Unterscheidung, wenn Sie wieder an Meyer denken, da heißt es Verbal Model und Pictorial Model. Das wird hier auseinandergenommen in propositionale Repräsentationen, mentale Modelle. Das heißt, propositional sind sowas wie Sätze. Ich habe Prädikate und Begriffe und ich bilde Prädikate und sage, also irgendein Objekt ist vor einem anderen Objekt oder wenn eine bestimmte Bedingung gilt, dann gilt eine bestimmte Kausalität oder sowas Ähnliches. Das ist sozusagen dieser obere Teil, das ist eigentlich nicht rein ein verbales Modell, sondern das setzt sozusagen Aussagen, logische Aussagen zusammen. Und das andere, das nennt er wirklich mentale Modelle, das sind sozusagen Dinge, die über einen Graphen, über ja auch eben, wie gesagt, ein Bild repräsentiert werden können. Und das Ganze arbeitet sozusagen auf der Basis der vorhandenen kognitiven Schemata. Der Unterschied, wie gesagt, ist relativ klein. Es ist im Prinzip die gleiche Idee, so ein bisschen besser aufgeräumt. Aber immerhin, also man darf da, sieht an manchen Stellen ja auch, also zum Beispiel dieser Pfeil hier, Worte gehen in die Augen, das ist eigentlich ein Irrtum. Ja, das kann so gar nicht sein. Das ist doch stark vereinfacht. Das stammt von einer Frau Moreno, die wohl auch aus der Gruppe von Meyer irgendwie ist oder, glaube ich, bei ihm promoviert hat. Die hat eine Theorie entwickelt, die eine ganze Menge weitere Aspekte mit einbaut und sozusagen obendrauf setzt auf dieses Meyersche Modell. Und da stecken auch ein paar ganz interessante Ideen drin, die man halt nicht vergessen darf. Erstens mal ziemlich trivial, dass sie an manchen Stellen halt das Wissen über andere Dinge, die es sonst noch so gibt, mit zumindest erwähnt, nämlich dass es ja zum Beispiel einen Geruchssinn gibt, einen Geschmackssinn gibt, dass wir Berührungssinn haben. Das sind alles Dinge, die wir hier mit eigentlich berücksichtigen müssten. Sie macht nicht so furchtbar viel damit, jetzt wenn man das Bild anschaut, aber das gehört eigentlich rein. Ähnlich, dass das Langzeitgedächtnis in semantisches und episodisches Gedächtnis aufzugliedern wäre eigentlich, das wissen wir auch, also Faktenwissen versus Wissen über irgendwelche Vorgänge, die passiert sind. Was vielleicht strukturell interessanter ist, sind diese beiden Pfeile, die da zurückgehen. Das erste, das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was bei dem Schnotz diese Filter waren. Wir wissen ja, dass irgendwie ausgewählt wird und das organisiert wird, dass also bestimmte Begriffe abstrahiert werden aus dem, was wir gesehen haben, dass bestimmte Sachen, die wir gesehen haben, auch nicht weiterverarbeitet werden. Und das hängt natürlich alles von unserem Langzeitgedächtnis ab. Das heißt, wir haben Wirkungen des Langzeitgedächtnisses ins Kurzzeitgedächtnis rein, ganz offensichtlich. Das haben wir an vielen Stellen schon beobachtet, dass jemand mit einem gewissen, einfach ein Beispiel, mit einem gewissen Vorwissen kann ich eben bestimmte Dinge erkennen, die ein anderer nicht erkennen kann, wenn ich zum Beispiel die Schrift lesen kann, um die es da geht. Ist auch in den Gedächtnistheorien ja im Prinzip vorhanden. In dem Modell war es aber bis jetzt noch nicht vorhanden. Das heißt, diese Auswahl- und Organisationsprozesse werden vom Langzeitgedächtnis beeinflusst. Was in den Studien bis jetzt eigentlich keine richtige Rolle gespielt hat. Die haben das Kurzzeitgedächtnis isoliert angeschaut. Was da unten steht, sind auch drei harmlose Stichworte, die aber auch nochmal einen riesen Fass an zusätzlichen Einflussfaktoren natürlich aufmachen, nämlich die Motivation. Wie weit ist der Lernende motiviert? Das macht sich natürlich bemerkbar in der Auswahl. Also suche ich sozusagen nach allen irgendwie für mich verfügbaren Informationen oder wähle ich sozusagen nur lustlos irgendwie eine raus, weil ich irgendwas machen muss? Dito bei der Organisation des Wissens. Das hängt ganz eng zusammen mit affektiven Prozessen. Also wie macht man das Spaß, das Ganze? Habe ich da Freude dabei oder mache ich das Ganze verärgert? Und mit sogenannten metakognitiven Prozessen. Also metakognitiver Prozess ist so ein Prozess der Selbstbeobachtung, dass ich also weiß zum Beispiel, dass für mich bestimmte Lerntechniken besser sind und ich mir deswegen den Text zuerst extrahiere in Stichworte und den dann lerne oder mir zuerst ein Bild dazu male und das dann lerne, statt den Text alleine anzuschauen. Auch das sind natürlich Dinge, ob die Prozesse da sind, wie sie aufgebaut sind. Auch das beeinflusst natürlich wieder den gesamten Verarbeitungsprozess und muss natürlich auch die Ergebnisse von solchen Untersuchungen irgendwie mit beeinflussen. Ja, also ich glaube, um die Meyer-Theorie sozusagen so ein bisschen in sich, ich würde nicht sagen, in sich zusammenfallen zu lassen, aber zu relativieren, ist das jetzt eigentlich genug Material. Wenn man jetzt mal eine andere Schiene gehen will und sagt, was gibt es denn sonst noch? Man muss wirklich sagen, diese Papers sind ziemlich an den Rand gedrängt in der Literatur. Tippen Sie mal in Google ein, Multimedia Learning. Sie sehen also viele Seiten hintereinander, genau einen Namen, der da in den Quellen auftaucht. Aber das ist eine Cognitive Flexibility Theory, die ist schon relativ alt, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, von Rand Spiro. Und das ist ein braver Konstruktivist, der sagt, wir haben konstruktivistisches Lernen, das heißt, wir wollen komplexe Prozesse problembasiert verstehen. Und das Ganze, was er sagt, bezieht sich wirklich nur auf komplexe Informationsstrukturen, jetzt nicht auf Vokabeln lernen oder sowas. Und er sagt, bei komplexen Informationen ist es extrem schlecht, die zu stark zu vereinfachen, weil ich damit einfach aus dem Kern des problemlösenden Denkens rauskomme. Also das ist, wenn da low structured steht, no structured knowledge, das heißt, es ist Wissen mit geringer impliziter Struktur, bei der ich mir die Struktur erst schaffen muss, wo ich vor einem komplexen Problem stehe und wirklich versuchen muss, mir das selber zu erarbeiten. Wenn Sie an die Cognitive Load-Theoretiker denken, die denken immer an unser Kurzzeitgedächtnis, das darf ja nicht überlastet werden, Arbeitsgedächtnis, also machen wir alles so einfach wie möglich. Keine erläuternden Bildchen, keine redundanten Informationen. Und Spiro sagt, je realistischer sozusagen das Problem ist, umso mehr habe ich sowas natürlich, dass ich zusätzliche Informationen habe, dass ich Bilder habe, dass das nicht wegabstrahiert ist, sondern ein reales Bild ist, mit dem ich es da zu tun habe, mit vielen Details. Und er empfiehlt ganz konkret, dass man den gleichen Wissensinhalt sozusagen, den man lernen will, in verschiedenen Repräsentationen präsentiert. Also ganz klar im Gegensatz zu diesem Redundanzprinzip. Er sagt zum Beispiel eine textuelle Erklärung und verschiedene unterschiedliche Illustrationen. Und natürlich nimmt das kognitive Last weg, weil ich dann verstehen muss, wie diese Illustrationen miteinander verbunden sind. Ich muss verstehen, wie sich das zum Text verhält. Aber nach Spiro ist es so, dass dieser Prozess, den Zusammenhang zu verstehen, eben ein ganz wichtiger Lernprozess ist. Und meine mentalen Kapazitäten da im kognitiven Bereich, also jetzt das Kurzzeitgedächtnis, das kann ich ja schrittweise mal auf das lenken. Ich habe ja Zeit. Das ist nicht so, dass ich jetzt unter extremem Zeitdruck diesen Stoff lernen muss. Wie zum Teil bei den Meyer-Experimenten natürlich schon. Also aber wenn ich mich hinsetze und was Komplexes verstehen will, dann habe ich ja die Zeit, zuerst das eine Bild zu verstehen, dann das andere, dann das dritte und dann darüber nachzudenken, wie die zusammenhängen. Das heißt, er legt Wert darauf, dass man Beispiele großer Variabilität verwendet, also wirklich verschiedenartige Beispiele, aus denen ich dann abstraktes Wissen rausabstrahieren kann. Und er möchte nicht, dass man einzelne Aspekte des Wissens rausisoliert, sondern die Lerner sollen von Anfang an mit der Komplexität der Situation konfrontiert sein. Weil, wenn es zum Beispiel ein wirklich komplexes Problem ist, sagen wir mal, wir haben irgendwie das Verkehrsflugzeug zu fliegen, da gibt es einfach wahnsinnig viele Knöpfe und ich muss unter denen und Signale und ich muss unter denen einfach auch lernen zu unterscheiden. Ja, offensichtlich hatten wir einen Flugzeugabsturz, wo Piloten eine Standardwarnung, die permanent klar ist, was man auf die zu tun hat, einfach ignoriert haben, weil sie mit anderen Dingen befasst waren. Das heißt, die haben möglicherweise nicht sozusagen das Gesamtbild gelernt, sondern haben bloß irgendwelche isolierten Dinge und nicht verstanden, dass wenn die Strömung abreißt, dass dann alles andere, was man tut, eigentlich ziemlich egal ist. Und das kann also wirklich sein, dass die Komplexität rauszunehmen einfach zu einem falschen Lernen führt. Das heißt, wir haben da Empfehlungen, die im Widerspruch zum Teil jedenfalls zu der CTML stehen. Jetzt muss man leider sagen, dass diese alternativen Theorien nur ganz begrenzt mit empirischem Material gestützt sind. Die machen schon empirische Untersuchungen, aber nicht in dem exzessiven Ausmaß, wie das diese Meyer-Theorien machen. Es ist auch vielleicht schwieriger, sowas zu messen. Es sind vielleicht auch einfach weniger Leute. Also insgesamt will ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt wieder das Allheilmittel ist. Es ist bloß eine ganz andere Sicht, die Dinge anzuschauen. Und ich habe ein zweites Paper, das kann man auch im Netz finden. Müssen Sie einfach den Link habe ich jetzt nicht da, aber Sie müssen schlicht nach dem Titel googeln, wenn Sie das lesen wollen. Das ist die Sharon Ainsworth wahrscheinlich, die darauf aufbauen, so ein bisschen auf dieser Cognitive Flexibility Theory, eine ganze Lerntheorie sozusagen versucht aufzubauen, die davon ausgeht, dass wir sogenannte multiple externe Repräsentationen haben. Das heißt, wir haben den gleichen Wissensinhalt in verschiedenen Repräsentationen präsentiert. Also zum Beispiel als Diagramme, als Gleichungen, als Tabellen, als Text, als mathematische Funktionsverläufe, als Animationen, als Töne, als Video. Das wären alles externe Repräsentationen. Es hat keiner gesagt, dass man die alle gleichzeitig benutzen muss, aber es ist durchaus angedacht, dass man mehrere davon in der richtigen Auswahl parallel benutzt. Und aufbauend auf dieser Spiro-Theorie, Cognitive Flexibility Theory, wird postuliert, dass diese Vielfalt in der Präsentation uns hilft, die richtigen Abstraktionen zu bauen. Was natürlich wieder ganz direkt mit Multimedia zu tun hat, dass wir eben dadurch, dass wir eben eine Sache als Sound zum Beispiel erfahren können und gleichzeitig irgendwie als ein Diagramm erfahren können, denken Sie an sowas wie ein Maskierungsexperiment in digitalen Medien, wo man sagt, irgendwie, ich will klar machen, dass ein bestimmtes Geräusch übertönt wird von dem anderen. Da ist es ein tieferes Verständnis, wenn ich das sozusagen akustisch erfahren kann und als Schaubild erfahren kann. Und dafür gibt es auch wirklich empirische Studien, die sagen, multiple Repräsentationen helfen. Das ist auch wieder nicht so einfach. In diesem Paper von der Ainsworth steht explizit drin, Empirical studies prove that learners benefit from multiple representations. Der nächste Satz ist, unfortunately, just as many studies have shown that learners can fail to benefit from these proposed advantages of multiple external representations. Es ist also auch wieder da, ist nicht ganz so einfach. Und es scheint schon so zu sein, dass auch diese Prinzipien in dieser CTML, in der Meyer-Theorie, da sind, dass die eine gewisse Tragkraft haben. Also wenn die Dinge entweder zu weit voneinander weg sind, diese Repräsentationen, die also schwer in Bezug zu setzen sind, dann beobachten auch diese Studien, dass dann schwierig wird, wirklich gemeinsam eine Abstraktion zu bilden. Das hat sowas mit dem Contiguity-Prinzip zu tun. Oder auch wenn es wirklich exakt die gleiche Information ist und man sozusagen nichts daraus lernen kann, dass man das eine in das andere übersetzt, dann hat es auch keinen Lerneffekt. Und das hat natürlich mit dem Redundanzeffekt im gewissen Sinn zu tun. Also so ein bisschen passen die da schon rein. Wenn man was lesen will, das ist die Sharon Ainsworth 2006 und dieses Paper Deft, das ist erfreulicherweise im Netz einfach so verfügbar, obwohl es auch irgendwo publiziert ist in einer wichtigen Zeitschrift. DEFT heißt das Framework Design, Functions and Tasks. Also Design zuerst mal. Was sind denn die Designparameter, wenn ich so eine Multimedia-Präsentation habe? Die Anzahl der Präsentationen natürlich zuerst mal. Dann die Art und Weise, wie ich die Information darüber verteile. Also ist das wirklich ganz komplementär, sagt die eine in Illustration eine Sache und die andere was irgendwie einen ganz anderen Aspekt, der nichts mit dem ersten zu tun hat. Sagen die zwei genau das Gleiche oder überlappen sie sich in einem gewissen Grad? Und da kann man sagen, gibt es schon eine gewisse Hinweise darauf, dass dieses teilweise Überlappen das effektivste Verfahren ist. Dann ist die Frage, in welcher Form werden die Repräsentationen tatsächlich eingesetzt? Die hatten wir vorher, die lange Liste, Diagramme und so weiter. Aber auch die Frage, in welcher Reihenfolge werden die präsentiert? Parallel, alle Bilder auf einer großen Seite, sequenziell, eins nach dem anderen. Kann ich als Lerner hin und her springen, vor- und zurückspringen? Kann ich mir eine zusätzliche Repräsentation schaffen, die ich haben will, zum Beispiel irgendeinen Zusammenhang mit irgendwelcher Grafik, das Funktionsbild präsentieren lassen oder nicht? Das einen ausblenden. Ja, und wie weit hilft mir denn eigentlich das System bei diesem Prozess zwischen den verschiedenen Präsentationen sozusagen den Übergang zu schaffen, also den Zusammenhang herzustellen, sie nennt das Translation. Hilft mir das überhaupt? Kann oder in welcher Art und Weise hilft es mir? Also zum Beispiel bloß in dem, was beschriftet wird, ich weiß, das ist das Gleiche wie dort, oder gibt es sogar eine semantische Hilfe, dass ich zum Beispiel irgendwas verändern kann in dem einen Bild und analog verändert sich was in dem anderen Bild, dass ich wirklich sehen kann, wie der Zusammenhang zwischen den beiden ist. Das ist nur ein Raum sozusagen, ein Designraum, der da aufgemacht wird, innerhalb dessen sozusagen dann die optimale multimediale Präsentation angesiedelt werden soll. Was spannend ist, ist sozusagen, was diese multiplen Repräsentationen, also sprich eine Tabelle, ein Bild, ein Funktionsgraph und so weiter, was die eigentlich für Rollen haben. Also die unterscheidet da für Wirkungen haben, Funktionen, Functions, sagt sie. Und sie sagt, es gibt mindestens drei Funktionen, die so eine Zusatzrepräsentation haben kann. Das eine ist eigentlich relativ klar, das ist die komplementäre Rolle, wobei es da auch noch mehr Unterschiede gibt, die wir gleich anschauen. Also es ergänzt, das eine ergänzt das andere. Das zweite ist schon spannender, da geht es darum, die Interpretation einzuschränken, die eine andere Repräsentation gibt. Und das dritte, da geht es ums tiefere Verständnis. Ich habe zu allen dreien kurz eine Folie. Also komplementäre Funktionen ist, glaube ich, relativ klar. Ich habe alternative Präsentationen, im Prinzip der gleichen Information. Und ich kann als Lerner zum Beispiel, wie wir ja wissen, da gibt es individuelle Unterschiede, die Repräsentation wählen, die meinem Lernstil entspricht. Wenn es jetzt also Verbalizer und Visualizer wirklich gibt, dann kann ich zum Beispiel danach das Richtige wählen oder ich kann auch entsprechend meines Vorwissens bestimmte Dinge in die abstrakteste Repräsentation wählen, um da schnell drüber springen zu können. Dafür gibt es im gewissen Grad auch Evidenz, dass das, also empirische Evidenz, dass das funktioniert. Task Adequacy heißt, dass ich letztlich ja immer auf eine bestimmte Aufgabe raus will, die Leute ausführen müssen. Also waren vorher schon bei einem Flugzeug. Wenn ich also irgend so ein komplexes Gebilde habe, in dem ich ganz viele Schalter habe, um irgendein Gerät zu steuern, da kann man zeigen, dass wenn man verstehen will, welche der Funktionseinheiten dahinter funktionieren und welche nicht, dass Leute, die mit Tabellen, Diagrammen arbeiten, die funktionalen Zusammenhänge dahinter versuchen zu verstehen, dass die sehr viel schneller draufkommen, welche Untergruppe jetzt momentan nicht funktionsfähig ist und wo der Fehler vielleicht liegen könnte. Während, wenn es bloß darum geht, festzustellen, ist das jetzt alles richtig eingestellt, dann ist es vollkommen ausreichend, wenn jemand sozusagen so eine Handbuchprozedur hat, wo es heißt, irgendwie in der ersten Zeile müssen alle nach unten gehen und unten dürfen maximal 3 rote Lichter sein oder so. Dann kann man auch mit dieser simplen Kochrezeptprozedur das ausreichend verstehen. Und je nachdem, was die Aufgabe ist, die man hinterher ausführen muss, kann halt die eine oder andere Präsentation eben bloß so eine simple Prozedur, die man sich merken kann, oder das Verständnis aller dieser Zusammenhänge wichtiger sein. Und wenn ich beide Aufgaben habe, dann kann es auch immer noch sinnvoll sein, dass ich beide Arten von Lernmaterialien habe. Zuerst zum Beispiel bloß lernen, was die richtige Schalterstellung ist und dann versucht zu verstehen, was sind die Prozeduren dahinter, die da passieren, also die Mechanismen dahinter und wieso passiert vielleicht dann in der Schalterstellung nicht das, was ich erwartet habe. Das wäre sozusagen ein zweiter Lernschritt da mit einem anderen Lernmaterial, das tiefer geht. Generell ist die Idee, dass solche Multiple External Representations eben den Lerner sozusagen ja, ermutigen, verschiedene Lernstrategien auch auszuprobieren. Interessant finde ich diese Constraining Functions, also eine externe Repräsentation beschränkt und beeinflusst sozusagen das Verständnis der anderen. Moment, also das Lernen soll, Grundaussage ist, Lernen hat was davon, wenn ich mehrere Repräsentationen habe. Und da gibt es auch wieder zwei Untergruppen, die Sie von dem Bild auch separat aufgeführt finden. Das eine ist constrained by constraining by familiarity, also durch Vertrautheit das andere einzuschränken. Also das ist so, dass Sie zum Beispiel ein physikalisches Gesetz, einen Zusammenhang zwischen Position und Zeit oder sowas, als Graph, als mathematische Funktion beschreiben, was vielleicht für die Lernenden fremd ist. Denken wir mal an Schüler, die gerade dabei sind, irgendwie das überhaupt zu verstehen, was eine mathematische Funktion ist, oder vielleicht Grundschüler, Hauptschüler, was weiß ich, Leute, die damit nicht täglich zu tun haben, die haben gewisse Schwierigkeiten damit. Wenn ich dazu eine Simulation tue, bei der ich sozusagen sehe, wie sich irgendwelche Objekte bewegen in der halbwegs realen Welt und dazu sehe, was das auf meiner Funktion tut, dann kann ich die Interpretation sozusagen verschärfen, kann verständlicher machen, was das heißt. Das heißt, ich sehe wirklich einen Ball, der nach unten geht und sehe, während der nach unten geht, verändert sich sozusagen ein Punkt wirklich auf dem Graphen, dann weiß ich, was das heißt. Das heißt, durch die Vertrautheit mit dieser Situation, wo sich der Ball bewegt, kriege ich ein besseres Verständnis diesen Graphen. Interessanter ist das andere noch, wenn wir inhärente Eigenschaften von Grafiken anschauen. Das ist für uns, wenn wir Multimedia-Präsentationen machen oder grafische Präsentationen machen, immer interessant. Grafische Repräsentationen haben nämlich implizit Details, die man nicht weglassen kann. Also ein nettes Beispiel ist, wir haben den Text, das Messer liegt neben der Gabel. Jetzt machen Sie das mal mit einem Bild. Sie können nicht mit einem Bild sagen, das Messer liegt neben der Gabel. Sie können bloß das Messer links neben die Gabel oder rechts neben die Gabel tun. Oder Sie können es über Kreuz legen oder wie auch immer. Aber irgendwo müssen Sie es hintun. Das heißt, das Bild ist überspezifisch sozusagen und gibt mehr Informationen, als jetzt so ein abstrakter Text gibt. Und das bedeutet jetzt verschiedene Sachen. Also erstens kann ich mit einem Bild den Text einschränken und sagen, aha, das Messer liegt neben der Gabel, also ist links. Ich kann auch aus Versehen einschränken, ich kann jemand sozusagen zu viel Einschränkung geben. Wenn das der Fall ist, dann ist es sehr hilfreich, wenn es im Text nochmal explizit steht, wenn da steht, das Messer liegt neben der Gabel. Es kann aber auch auf der anderen Seite stehen oder ich habe sogar beide Bilder. Es liegt mal so rum, mal so rum. Dann habe ich auch klar gemacht, dass wirklich diese abstrakte Meinung, Bedeutung des Textes da gemeint ist. Das heißt, mit multiplen Repräsentationen kann ich viel klarer machen, was die richtige Interpretation ist. Ja, und das Letzte habe ich eigentlich schon fast gesagt. Diese Repräsentationen helfen natürlich, Dinge zu konstruieren. Das heißt, wenn ich die Information aus verschiedenen Repräsentationen integriere, dann ist das ein schemabildender Prozess. Und genau das ist das, was wir im Lernen eigentlich wollen. Und wie gesagt, das Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis spielt da ja nur eine untergeordnete Rolle. Es passiert im Wesentlichen im Langzeitgedächtnis. Ja, und da gibt es auch drei verschiedene Effekte noch, nämlich die Abstraktion. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Repräsentationen, versuche was Gemeinsames daraus zu lernen. Das ist das, was mir das Tool natürlich bieten kann, die beiden Präsentationen, vielleicht sogar eine Hilfe, dass, wenn ich die richtige Abstraktion habe, ob das, dass ich dann ausprobieren kann, ob ich es in einem weiteren Beispiel zum Beispiel richtig habe. Dann kann ich Sachen übertragen, sozusagen erweitern in einen anderen Rahmen. Das heißt, ich habe irgendwie was über Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Zeit gelernt und kann jetzt über Beschleunigung das Ganze übertragen. Das heißt, ich kann Übertragungen von einem Konzept auf ein anderes, anderes Anwendungsgebiet machen. Und ich kann einfach auch den Zusammenhang zwischen zwei Dingen als Wissens- und Lerntechnik sozusagen verstehen. Das heißt, wenn ich mal diesen Graphen verstanden habe und die Formel, dann kann ich ja irgendwann mal auch anfangen zu verstehen, was ich in der Mathematik vielleicht mal gehört habe, linearer, quadratischer Zusammenhang, wie schauen die Kurven aus, was ist eine exponentielle Abhängigkeit und kann mit den Graphen langfristig dann ein bisschen mehr anfangen, was mir eben ja, sozusagen durch Learning by Doing mit diesen vielen Repräsentationen deutlich erleichtert wird. Also wie gesagt, es ist keine so richtig ausgearbeitete Theorie mit empirischen Belegen. Zum Teil gibt es für einzelne Aussagen empirische Belege. Ja, ich glaube, die nächsten beiden Folien, die kann man ein bisschen überspringen, die sagen im Wesentlichen wieder das Gleiche. Es ist aber eine Menge von sozusagen ganz überzeugenden Argumenten dabei, warum mit multiplen Repräsentationen zu arbeiten nicht nur schlecht sein kann und Komplexität zu haben eben auch gut sein kann. Für den Abschluss habe ich jetzt noch ein letztes Bild aus einer Theorie von zwei Herren, die Hede heißen, ich weiß nicht, ob das Brüder sind oder ob das Zufall ist, keine Ahnung. Das integrative Modell von Multimedia-Lernen, das versucht sozusagen bloß nochmal alles zusammenzubauen, was wir so alles haben. Denn was wir an Einflussfaktoren betrachten müssen, wenn wir das Lernen anschauen, die Aufmerksamkeit ist ganz wichtig. Die Aufmerksamkeit hat bei dem CTML auch eine relativ geringe Rolle gespielt, die wirklich zu lenken, zum Beispiel eben über visuellen, auditiven Eingabe. Das Arbeitsgedächtnis, da haben wir uns ganz intensiv mit befasst, Dual Coding, Cognitive Overload, das ist das, was die CTML im Mittelpunkt stellt. Aber drumherum gibt es eben noch viele andere Dinge. Den Lernstil zum Beispiel haben wir angeschaut, die Motivation, die werden wir später noch anschauen, das Engagement sozusagen mit Intensität, mit der tatsächlich daran gearbeitet wird. Nicht ganz zu vergessen einfach die persönlichen Fähigkeiten, also man kann ja Intelligenz einfach messen, IQ und diverse Unterarten davon, die natürlich das auch beeinflussen, insbesondere den Übergang von Arbeitsspeicher in Langzeitgedächtnis und auch diese reflektiven Prozesse natürlich, wie weit ich sozusagen meine Lernvorgänge selber beobachten und verbessern kann. Wenn man das Gesamtbild anschaut, also das ist natürlich jetzt gar keine richtige Theorie, aber ein Modell ist es schon noch, das sozusagen die verschiedenen Einflussfaktoren alle darstellt, die im Gestalten von einer multimedialen Lernanwendung eine Rolle spielen. Und wenn das Ganze, was ich Ihnen heute erzählt habe, vielleicht auf einen Nenner zu bringen ist, dann auf den vielleicht etwas unbefriedigenden Nenner, dass es eben doch alles deutlich komplizierter ist als diese simplen Formeln, die wir jetzt in der letzten Vorlesung gehört haben, wenn Text da ist, dann nicht nochmal vorlesen. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist so ein ganz kleiner Baustein, nur in einem viel größeren Gebäude, darüber muss man sich im Klaren sein. Und es ist offensichtlich sehr viel Arbeit auch noch zu tun. Also insofern, wenn sich jemand da engagieren will, glaube ich, man sieht viel Arbeit, die eigentlich noch offen ist, in der Literatur nicht wirklich ausgearbeitet. Dankeschön für heute.